Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen guten Morgen wünsche ich und ein schönes neues Jahr. Und das beginnen wir im Gespräch dank Neujahr, Feiertag um 10 Uhr. Und dafür aber doppelt so lang. 2 Stunden mit dem Entertainer Harald Schmidt. Herzlich willkommen, Herr Schmidt.
Guten Morgen und frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr. Dieses Gespräch ist zu hören am 1.1., aber aufzeichnen tun wir das im Dezember. Herr Schmidt, haben Sie für 2020 gute Vorsätze gefasst?
Nein, auch keine schlechten. Das habe ich schon lange eingestellt, weil ich ja weiß, dass man es sowieso nicht schafft. Und dann geht man entspannter in ein neues Jahr rein.
Aber Sie haben gesagt, Sie haben das mal abgeschafft. Sie haben tatsächlich sich mal was vorgenommen. Früher waren Sie so?
Aufhören zu rauchen und weniger trinken und so. Also das
übliche Sport?
Diese Gesundheit. Naja, Sport war mir schon lange klar, dass ich nie welchen machen werde. Also hauptsächlich so gesundheitliche Punkte. Und da das dann immer nur in Maßen oder sehr kurz durchzuhalten war, habe ich es bleiben lassen.
Mehr Zeit für die Familie.
Nee, das ist wirklich so ein Klischee, ja. Das ist, wie wenn Politiker auf die Frage antworten, was stört Sie an Ihnen? Meine Ungeduld. Ja, also ich versuche wirklich die allerextremsten Klischees doch zu vermeiden. Ja. Also ich habe viel Zeit für die Familie, aber die ist dann auch gut.
Und ungeduldig sind Sie sowieso nicht?
Nee, ungeduldig bin ich. Ich bin eher, bilde mir natürlich ein, dass ich Stoiker bin. In Wirklichkeit ist man wahrscheinlich das meiste Wurscht.
Harald Schmidt, Entertainer, Schauspieler, hier im Gespräch. Sie stehen in lockerer Folge alle paar Wochen im Stuttgarter Schauspielhaus auf der Bühne mit, wie es heißt, einer Showreihe der ehrlichen Worte.
Ja.
Echt Schmidt oder Echt Schmidt?
Ja.
Oder je nachdem, kann man mit den Satzzeichen ein bisschen spielen. Was ist das für ein Gefühl so allein auf der großen Bühne?
Fantastisch. Das sind ja eigentlich meine Wurzeln. Ja.
Mhm.
Und ich empfinde die Bühne gar nicht als so groß. Es ist natürlich ein großartiges Theater. Es ist in gewisser Weise mein Theater, weil ich wegen dieses Theaters in den Beruf gegangen bin. Da habe ich als Schüler sozusagen die großen Aufführungen der Peimann-Zeit damals gesehen und mit diesen fantastischen Schauspielern, deren Karrieren da begonnen haben. Und das war der Antrieb für mich, in den Beruf zu gehen. Und dass ich da jetzt nach über 40 Jahren das dort machen kann, ist eine fantastische Situation für mich.
Also ist tatsächlich sowas, was Sie da spüren, so Dankbarkeit, jetzt bin ich hier auf diesem?
Ja, also Dankbarkeit insofern, dass ich niemals gedacht hätte, dass ich dahin komme.
Hm.
Ja, also wir sind ja dann als Schauspielschüler dabei gewesen, damals in der Inszenierung von 3 Schwestern. Da erschien mir aber diese Bühne riesig. Also das war fast nicht zu schaffen, da von links nach rechts zu gehen. Und mittlerweile ist da natürlich eine andere Routine da. Aber das Haus ist immer noch was Besonderes für mich.
Aber wo Sie das gerade sagen, in einer großen Aufführung mit Kollegen, Kolleginnen, mit allem drum und dran so eine Bühne zu füllen und das dann schon als groß zu empfinden und jetzt alleine eine Bühne füllen.
Mittlerweile ist natürlich ein Handwerk da und eine Routine und ich weiß einfach, wie man sich auf einer großen Bühne verhalten muss. Also das heißt, ich erschrecke nicht mehr. Ich habe ja damals zum ersten Mal so eine Riesenbühne überhaupt gesehen. Ja? Vor allem, wenn die nackt ist, wenn die aufgerissen ist bis zur Brandmauer. Dann der Zuschauerraum, wo man denkt, wie soll man da jemals stimmlich bis in die letzte Reihe kommen und so, aber das ist ja alles erlernbar. Ja? Mittlerweile macht man das natürlich mit Mikrofon, aber
geht ja nicht nur um die Stimme, es geht ja um die Präsenz. Ne?
Die Präsenz,
wirklich die Bühne zu füllen. Eben.
Ja.
Haben Sie es eigentlich ganz gern, wenn die Zuschauer nah dran sitzen?
Ja.
Oder, ja? Also,
ich mag es auch gern, wenn der Zuschauerraum so ein bisschen beleuchtet ist, weil in meiner Vorstellung findet da eine Kommunikation statt mit dem Zuschauer. Ja. Ich versuche auch sehr schnell rauszukriegen, wie das Publikum am Abend drauf ist, wie die Stimmung ist im Saal. Und ich langweile mich selbst, wenn ich sozusagen 50 Mal dasselbe Programm abspulen müsste. Deswegen bemühe ich mich da im Abstand von 8 Wochen immer, weite Teile des Programms neu zu machen und auf die aktuelle Situation.
Wollte ich sagen, ist ja auch tagesaktuell durchaus,
ja,
ne?
Ja.
Und wenn dann das Publikum in irgendeiner Weise was reinruft, dann nehmen Sie das auf?
Dann ist das wunderbar. Ja. Man hat natürlich dann auch vorgefertigte Module, die man abruft, wenn Leute was reinrufen. Mhm. Ja. Aber ich bemühe mich da sehr wach in den Abend reinzugehen. Und was passiert, das passiert.
Haben Sie eigentlich irgendwas dabei? Zettel oder so?
Ich habe so ein Schulheft mit Stichpunkten. Also lustigerweise habe ich das kürzlich bei Trump gesehen, als er, bevor er in den Hubschrauber gestiegen ist, hat er abgelesen, was er nicht macht. Ja? Und so sieht es bei mir auch aus. Es ist groß geschrieben mit Filzstift, damit ich es lesen kann, im schnellen Hingucken. Es ist das, was ich früher in meiner Show auf Cue-Cards hatte.
Also Sie brauchen schon die Gedankenstütze, weil das ist mir aufgefallen, dass Sie so wenig Papier so um sich rum haben.
Ja, naja, ich springe ja. Ich komme ja sozusagen von der Bratwurst auf die künstliche Intelligenz und wieder zurück auf das Papa-Wochenende im Flixbus. Ja? Also das heißt, da ich ja, wie man im Rheinland sagt, vom Hölzgen auf Stöcksken komme, brauche ich schon Stichworte. Ich stelle auch fest, dass ich viele Sachen vergesse dann im Laufe des Abends, weil ich dann anfange zu improvisieren. Dann versuche ich die eben in der nächsten Vorstellung mit einzubauen. Dann sind sie aber entweder schon veraltet oder sie langweilen mich. Also,
ärgern tun Sie sich nicht, wenn Sie was vergessen.
Also nein, so sagen, nee, das hatte ich doch es ist der Spaß eigentlich jeden Tag, sich hinzusetzen und wirklich Notizen zu machen von dem, was verwertbar wäre.
Sie haben mal irgendwann gesagt, Schlagfertigkeit, und die macht Sie ja aus. Schlagfertigkeit sei das Ergebnis von gutem Gedächtnis, also einer Menge Anekdotenmodule, da haben wir auch, glaube ich, von Modulen gesprochen, und vor allem fehlende Hemmschwelle, diese Anekdoten dann auch rauszuhauen. Ja. So eine fehlende Hemmschwelle, ist die eigentlich erlernbar oder ist die angeboren?
Ich glaube schon, dass die angeboren ist, und man trainiert aber auch, sie immer weiter abzusenken. Man sagt den Satz dann einfach im Interview oder auf der Bühne. Ja? Das Einzige, was man immer im Hinterkopf hat, ist das
Mann oder Sie? Also
Irene, ist das justiziabel oder nicht?
Das haben Sie im Hinterkopf?
Ja. Das kann man aber auch trainieren, indem man nie negatives Vokabular verwendet. Ja, also dieses amerikanische Prinzip, kill your enemy with a smile. Es muss alles positiv formuliert sein, in der Hoffnung, dass es das Publikum dann versteht, wie es gemeint ist. Also das mittlerweile etwas verpönte, uneigentliche Sprechen.
Das müssen Sie drauf haben oder haben Sie drauf?
Das habe ich drauf, das ist auch Teil meiner DNA, und dass das momentan ein bisschen in Verruf geraten ist, das nehmen wir zur Kenntnis. Und das wissen wir, dass auch das vorüberziehen wird.
Na, sind Sie nicht eigentlich für Wahrheiten? Also Sie sind doch jemand, der Wahrheiten ausspricht.
Nein, also das habe ich mir nie angemaßt. Was soll denn die Wahrheit sein? Also es gibt ja
jemanden die Wahrheit ins Gesicht sagen.
Nein, das ist ja eine zweite verbotene Formel, was ich in der Arbeit mit René Polesch gelernt habe. Verboten ist authentisch.
Ja, authentisch ist ein
absolutes Schimpfwort. Zum Beispiel so eine großartige Schauspielerin wie Sophie Reuss, mit der können Sie auch stundenlang drüber sprechen. Authentisch heißt ja im Grunde, ich bin nicht ganz sicher im Umgang mit Messer und Gabel, aber ich lasse mich nicht verbiegen.
Genau.
Ja?
Ich bin
und das ist unerträglich. Also wenn es nicht in eine sozusagen artifizielle Form überführt wird, dann ist das schwer auszuhalten. Also das ist dieses Private, mit dem man ja doch mehr oder weniger überall belästigt wird. Also zum Beispiel lustige Durchsagen im Flugzeug oder noch schlimmer in der Bahn.
Das belästigt Sie?
Das finde ich absolut belästigend. Also ich finde, wenn ein Rheinländer in der Bahn die Durchsage macht, dass in der Bahn schlechtes Englisch gesprochen wird, finde ich völlig okay, weil das ist auch so eine deutsche, so ein deutscher Ehrgeiz, jetzt nun besonders gut Englisch sprechen zu wollen oder so. Mhm. Ja, aber wenn ein Rheinländer die Durchsage macht, mal Jod, schönen Tag noch und so, ja, das ist so eine, es setzt voraus, dass man als Kunde der Bahn diese rheinische Fröhlichkeit teilt.
Ja.
Und das möchte ich nun absolut nicht hören.
Aber also mir fällt schon auf, dass dann viele Leute lächeln. Das ist ja auch nicht so verkehrt. Oder wenigstens mal schmunzeln. Also so.
Ja, aber jetzt muss ich mal fragen, in welcher Klasse?
Ja, das mag sein. Das mag sein. Da haben wir es wieder. Jetzt lachen Sie und ich habe ein ernstes Gesicht.
Ja, nee, in der ersten Klasse ist wirklich, wird wenig gelächelt, weil man ist.
Ja, das ist doch also, traurig, oder?
Nee, das ist absolut geschäftsmäßig. Also die Leute sind zugestöpselt mit in den Ohren und bis zu 3 digitale Endgeräte. Und ich staune, was man so alles im Zug mitlesen kann, wenn ich den Blick nach links oder rechts sehe, also was da an irgendwelchen E-Mails oder sowas offen ist. Ich kapiere es aber nicht, was ich lese.
Wahrscheinlich sind Sie in so einer Psst-Zone. Also hören müssen Sie nicht, weil das
der Doch auch, okay. Höre ich auch. Wobei, das ist ja eigentlich auch schon Steinzeit, dass jemand sozusagen
ja, es gibt sie aber noch.
Die eigene zweite, dritte Ebene so ausstellt, indem er sich am Handy aufregt. Nun bringt mich mal auf den 11 Uhr Flieger rein nochmal. Ich habe heute schon richtig Ärger mit den Koreanern, dass man so das noch ausstellt. Ist ja eigentlich fast auch schon vorbei.
Gibt's aber schon noch. Ihr erstes Publikum. Wir haben ja jetzt schon gehört, was Sie alle schon gelernt haben im Laufe der langen Zeit. Ihr erstes Publikum bestand vor mehr als 50 Jahren aus Ihrer Oma und den Tanten.
Ja.
Mussten Sie da eigentlich von der Mutter verdonnert werden? Harald, kümmer dich mal. Oder haben Sie das gerne gemacht?
Nein, das war, ich war mit meinen Eltern im Gottesdienst und dann sah ich das, das hat mich sehr beeindruckt, katholische Messe. Damals noch volle Kirche und dann habe ich das zu Hause einfach nachgespielt, weil mich dieser theatralische Ritus fasziniert hat. Ich wusste ja gar nicht, was da genau passiert. Das war ja auch noch Latein in der Anfangszeit.
Ja, der das haben Sie ja gar nicht verstanden als Kind.
Hat man nicht verstanden, aber man war einfach der Weihrauch und diese um den Altar rumgehen und diese sich verbeugen und so. Und bei mir war ja dann das Messgewand, das Badetuch. Also das war eine rein theatralische Kopie von dem, was da in der Kirche passiert ist.
Und die Tanten und die Oma, die fanden das dann lustig?
Ich glaube, die hatten insgeheim die Hoffnung, dass es in eine Priesterkarriere mündet.
Na, wäre es ja auch fast.
Fast.
Sie wollten mal Priester werden?
Nicht wirklich, nicht wirklich. Also im Grunde wollte ich auf die Bühne. Und da war sozusagen.
Da war es im ersten Moment egal.
War die erste. Ja, gut, das war ja auch lange Zeit der Erfolg der katholischen Kirche, diese enorme Theatralik, ja. Und der klar festgelegte Ritus, wie so ein Gottesdienst abläuft.
Ja, das ist ja das Gegenteil von dem, was Sie eben gesagt haben, dass Sie aufs Publikum eingehen und immer hin und her springen. Das hätten Sie da nicht ausleben können.
Nein, aber es ist so klar, auch eine Late-Night-Show hat eine ganz klare Form. Mhm. Ja. Es fängt immer an mit einem Stand-up, dann kommt der Teil am Schreibtisch, da ist eine Band. Also das ist schon ritualisiert. Und dass ich aufs Publikum eingehe, sagen wir mal, ein sehr guter Prediger geht auch aufs Publikum ein.
Sie machen jetzt seit, sind es 2 Jahre oder 2,5 Jahre auf Spiegel Online oder auf Spiegel Plus, ist es eine Videokolumne,
ja,
wochentäglich.
Ja.
5 Minuten. Die nehmen Sie ganz alleine auf, völlig, ja, ohne Publikum, zu Hause oder manchmal sogar
unterwegs
in
ICE-Toiletten, auf Bahnhöfen.
Ja, da sind Sie ganz alleine mit Ihrem Handy, ja, filmen sich.
Ja.
Wen stellen Sie sich da als Publikum vor?
Den User, der auf sein Flugzeug wartet.
Den Sie vorgestern, der, beobachtet haben.
Der einfach nochmal durchgeht und es ist eigentlich so ein Ich-guck-mal-rein-Nummer von der Vorstellung her. Ja. Das Erstaunliche ist, dass man überhaupt nicht mehr auffällt, wenn man, ich habe ja dann so ein Primitiv-Handy-Stick für 12 Euro aus so einem Elektromarkt, da habe ich teilweise das Handy drauf, dann gehe ich durch eine Fußgängerzone und spreche rein, fällt nicht mehr auf. Ja, also das ist, auch wenn Sie das in Geschäften machen, früher kam da jemand und sagte, was machen Sie hier? Ja, das ist völlig normal geworden, heutzutage in Handy rein zu sprechen. Genauso wie ja ich immer noch Menschen sehe, die dann auf dem Flughafen oder auf dem Bahnhof einfach, früher dachte ich, der hätte irgendwie mentale Probleme, aber der telefoniert irgendwo hin. Es sieht aber aus, als würde er ein Selbstgespräch führen.
Naja, ja? Zumal man jetzt heute ja wirklich nie mehr, gar nicht mehr das Handy sieht, sondern
nichts.
Nichts mehr. Harald Schmidt ist 1957 geboren, Vater Verwaltungsangestellter, Mutter Kindergärtnerin. Herr Schmidt, erzählen Sie mal, was für eine Atmosphäre herrschte zu Hause? Konnten Sie und Ihr Bruder sich frei entfalten? Hat Ihre Mutter so pädagogische Ansätze? Oder?
Also räumlich war die freie Entfaltung stark eingeengt, weil die Wohnung, in der wir aufgewachsen sind, hatte 57 Quadratmeter. Habe meine Mutter kürzlich nochmal extra gefragt, weil ich mir das eigentlich nicht mehr vorstellen konnte. Mhm. Wir waren ja zu fünf, denn die Oma, also die Mutter meines Vaters, wohnte noch bei uns. Es war unglaublich eng, aber wir haben das zu der damaligen Zeit nicht so empfunden, weil viele so gelebt haben. Das war, also ich hatte nie das Gefühl, dass wir keinen Platz haben, sondern man machte halt Hausaufgaben am Wohnzimmertisch oder auf dem Couchtisch oder gar nicht. Wenn jemand, gut, damals gab es 3 Fernsehprogramme, also da war ja nicht der Streit, was gucken wir oder so, ja, das war, da gab es einen ersten Kassettenrekorder, die Firma hieß Schaub Lorenz, ich weiß nicht, ob man die heute noch irgendwo,
ich glaube nicht,
findet, ja, also das waren medial völlig andere Zeiten, aber ansonsten war es bei uns zu Hause sehr behütet und sehr lustig. Es wurde viel parodiert.
Ach so, nicht nur von Ihnen, also Sie waren gar nicht.
Ah. Mein Vater war ein großer Parodist und vor allem wurde für die Nachbarschaft wurden Spitznamen erfunden. Also ich wusste teilweise gar nicht, wie die Leute wirklich heißen, weil es einfach nur hieß, da kommt das Burgfräulein, ja, hier kommt Kaiser Wilhelm und so.
Wer war das?
Ja, das war jemand, der ein bisschen kürzeren Arm hatte. Oh. Ja. Mhm. Und da, ich wusste gar nicht, dass Kaiser Wilhelm einen kürzeren Arm hatte. Aber das war irgendwie, aber ich, man sagt so, guck mal, da kommt das Burgfräulein mit Kaiser Wilhelm. Und erst viel später wusste ich dann, wie die Menschen tatsächlich heißen. Das war schon eine eindeutige Prägung. Und mein Onkel, der Bruder meiner Mutter, wenn der zu Besuch kam, der war genauso drauf. Also Stimmen imitiert, Geräusche imitiert. Bei uns wurde sehr viel ironisch gesprochen zu Hause.
Das verstehen Kinder ja oft nicht. Oder man denkt jedenfalls, Kinder verstehen das nicht.
Ja, das höre ich natürlich auch. Ich selber müsste damit vorsichtig sein, meinen Kindern gegenüber. Aber ich bin der Meinung, dass das Kinder schult.
Hm. Ja. Also sie hat es jedenfalls geschult.
Mich hat es geschult, mich hat es auch geprägt. Und ich rede heute mit meiner Mutter noch so. Hm. Das ist das Irre. Obwohl meine Mutter dann schon sehr viel, meine Mutter hat einen riesigen Freundeskreis und ist eigentlich, sieht zunächst mal wirklich das Positive in jedem. Aber wenn ich mit ihr rede, ist das wirklich auf so einer ironischen Ebene.
Weil Sie sagen, sie sieht immer das Positive in Ihnen. Sagt sie da nicht manchmal, Harald, da bist du jetzt aber wirklich zu weit gegangen?
Nein.
Nee?
Nee, weil es ja nicht mit bösem Vokabular stattfindet.
Das, was wir vorhin schon hatten.
Ja, das ist ja das Entscheidende. Ich verwende ja keine Fäkalsprache. Ich sage auch nicht, der und der ist ein Trottel oder so, sondern sage, ich bete folgenden Menschen an, aus diesem Grund, meine Damen und Herren, den Sie sicher alle bestätigen und nachvollziehen können. So, und da kann überhaupt nichts passieren. Kein Anwalt der Welt.
Ihre Mutter ist aber nun kein Anwalt. Also die beurteilt das ja nochmal ein bisschen anders.
Ja, aber das ist...
Aber die Schule kommt daher. Gut, ich verstehe. Ja. Das kommt also gar nicht aus Ihnen, sondern Sie und wir mussten auch nicht gegen die Eltern anspielen, sondern die haben wahrscheinlich dann sich da auch ein bisschen wiedererkannt in Harald, der da Vorführungen
machte. In dem, was ich mache, beruflich?
Mhm. Ja, genau, wie das auch anfing. Also wie diese Art der Schauspielerei und dieses Ganze anfing.
Ja, vor allen Dingen, man muss ja so sagen, es war ja dann eine Form von Erfolg in der bürgerlichen Welt. Also das heißt, da gab es dann ein Foto, wo mir der Bundespräsident die Hand gibt und so. Also das heißt, das war aufgrund von Witzen, ja, aber immerhin, guck mal, also so wird das ja in Nürtingen generell gesehen, also ich sag mal im Sinn von, man hat's geschafft.
Nürtingen, beschreiben Sie Ihre Heimatstadt mal.
Ja, Nürtingen ist ein Ort, ich weiß mit 50.000 Einwohnern zwischen Stuttgart und Tübingen. Und das Schöne ist, wenn ich da heute hinkomme, bin ich sofort wieder drin. Da hat sich nicht allzu viel verändert. Viele von meinen Klassenkameraden sind ja auch da gewesen oder sind kurz mal nach Tübingen oder Reutlingen für ein Studium und dann wieder
gehen
ins
Sie
häusliche.
Gehen Sie auf Klassentreffen oder Abi-Treffen? Treffen Sie Leute?
Nee, da war ich einmal, das ist Ewigkeiten her, ich war aber gerade bei einer Veranstaltung 50 Jahre Hölderlin-Gymnasium Nürtingen.
Denn Hölderlin ist ein Sohn der Stadt.
Ist ein Sohn der Stadt. Und das war sehr, sehr lustig, weil es waren noch sehr viele Lehrer von mir da. Und auch viele Mitschülerinnen und Mitschüler. Also es war ein sehr, sehr lustiger Abend.
Und Sie haben sich gefreut, sich wiederzusehen?
Die da waren schon, ja. Der Rest kam ja erst gar nicht. Ja. Es gab mal eine Sendung, die hat Wim Tölke damals moderiert, die hieß Klassentreffen. Mhm. Da wurde ich merkwürdigerweise eingeladen. Ich habe mich schon sehr gewundert. Und der ZDF-Redakteur hüstelte so ein bisschen rum und sagte, also man hätte 7 Leute, bei den meisten wäre der Hörer sofort aufgelegt worden, als mein Name fiel. Und man hätte dann 7 Leute gefunden, die bereit waren zu kommen. Und es wäre das erste Mal gewesen, dass man das Bühnenbild der Sendung verkleinern musste, damit es nicht so völlig leer aussieht. Hätte ich aber dem ZDF vorher sagen können, ich hätte auch die 7 benennen können, die kommen. Ich habe mich sehr gewundert, dass man mich dazu... Die meisten haben wahrscheinlich schon gelitten.
Also Sie waren eher unbeliebt?
Überwiegend würde ich sagen schon, weil es war natürlich sehr anstrengend. Ich war natürlich in einer 6-7-jährigen Vorbereitungsphase auf die Schauspielschule. Während der Schule.
Also irgendwann hatten Sie gesagt, okay, ich übe, ich übe, ich übe.
Das habe ich mir nicht so bewusst gesagt, aber es war einfach, wenn sich eine Gelegenheit bot, einen Witz zu machen oder irgendwas reinzurufen in die Klasse, wurde die wahrgenommen. Und auf einer Schulausflugsfahrt im Bus gab es ja kein Entkommen. Ja? 5 Stunden Fahrt nach Südtirol, ich das Mikro in der Hand, war schon nicht einfach für die Kolleginnen und Kollegen.
Da haben die sich nicht zusammengeschlossen, um Ihnen das zu entwinden.
Nee, weil ich hatte ja wir waren ja so eine Truppe. Das war ja damals die große RAF-Zeit auch in Baden-Württemberg und ein Lehrer nannte uns die Terrorgruppe, weil wir eben verbal angeblich Terror verbreitet haben. Ich habe es nicht so empfunden.
Nee, Sie haben das natürlich nicht so empfunden.
Ja, die Direktorin hat mich gerettet, die hat die Theater AG geleitet. Und ich war auch in der Theater AG natürlich. Und das war dann eben, dann hieß es eben, ja gut, der ist halt so. Nicht? Es war ja nicht so, dass der Unterricht nicht mehr möglich war. Es war halt eine gewisse humoristische Prägung. Nicht in allen Fächern, nicht in den naturwissenschaftlichen, weil da musste ich einigermaßen aufpassen, sonst hätte ich gar nichts kapiert. Aber in den Fächern wie Geschichte, Deutsch, Englisch. Aber zu den Lehrern habe ich ein gutes Verhältnis heute. Die waren alle da, ne? Und das, die haben das irgendwie akzeptiert.
Ich würde gerne stimmungsmäßig einmal ganz kurz noch ein bisschen abschweifen. Dein ist mein ganzes Herz, Arie aus Franz Lehars Land des Lächelns. Und wir hörten Fritz Wunderlich. Das weckt Erinnerungen in Ihnen.
Ja, also zum einen ist es eine Nummer, die ich immer im Programm habe, wenn ich so eine Musiksendung gestalten soll. Ja? Ich habe ja mal diese Sendung gemacht, Classic Pop etc. Ja. und so weiter. Die Nummer habe ich immer drin.
Weil man da ja so seine Lieblingsstücke...
Ja, weil es, also zum einen... Das ist so ein Beispiel, diese Interpretation wird sicher nicht mehr übertroffen werden mit Fritz Wunderlich. Das ist natürlich Wahnsinn, sowas zu sagen, aber es ist so. Ja? Das bestätigen auch Sänger. Und es ist eine absolut riesige Ankommennummer, wenn sie das im Theater erleben. Niemand kann sich dieser Nummer entziehen. Wenn sie natürlich Operette generell ablehnen oder sagen, das ist eine Schnulze, dann ist klar. Ja? Aber ich habe es x-fach erlebt. Man schmilzt dahin.
Und genau das fand ich so verwunderlich, dieses Dahinschmelzen, wo wir jetzt gerade an der Stelle waren, wo Sie sich geschildert haben als Spitzzüngigen. Ja. Und das war ja ungefähr auch die Zeit, da haben Sie das zu Hause wahrscheinlich auch gehört, oder?
Ja, ja, damit bin ich aufgewachsen, ne? Wunschkonzert. Genau. Die Sendung hieß Sie wünschen, wir spielen beim damaligen Süddeutschen Rundfunk. Und der Standardsatz, mit dem sich die Hörerinnen und Hörer verabschiedet haben, war: Und schönen Gruß ans Schallarchiv.
Da hat man einen ganz anderen Eindruck als das, was Sie eben gerade geschildert haben. Diese beiden Seelen wohnen aber in ihrer Brust.
Ja, nee, aber jetzt können Sie nah ans Netz kommen, jetzt spiele ich den Ball ganz hoch rein. Ja. Das ist das Kennzeichen des Psychopathen. Das habe ich gelesen in einer Analyse über James Gandolfini als Tony Soprano. Das blitzartige, unerwartete Umschalten von äußerster Brutalität auf unfassbare Sentimentalität. Also nach dem Motto, gerade eben wird noch der Vater von fünf Kindern mit aufgesetztem Genickschuss erschossen. Und plötzlich kriegt der Mafiaboss einen Heulkrampf, weil sein Hund unter das Auto gekommen ist.
Ja. Funktioniert Ihr Leben so?
Nein.
Nur auf
ich habe
Bühne.
Keinen Hund.
Ach so, deswegen.
Nein, natürlich nicht. Aber das ist ja das Wunderbare. Deswegen sehe ich so gerne so Serien wie Narcos und El Chapo, weil dort die Aggression abgeführt werden kann. Ja, das muss ja irgendwo hin. Man ist ja aggressiv in Teilen des Tages.
Sie haben mal eine Operette inszeniert.
Das war nicht so. Der Intendant von der Deutschen Oper am Rhein, Düsseldorf, kam auf mich zu und sagte, du könntest mal eine Operette inszenieren. Mhm. Ich sagte, klar, kann ich. Es war an der Theke im Theater. Ja? Dann fiel mir ein, kann ich ja nicht. Aber ich habe den Kollegen Christian Brey, mit dem ich in Stuttgart Produktion gemacht habe, sehr schöne, und der kann das. Und er hat es inszeniert. Wir galten dann als Regieduo, aber ich war im Grunde der Pressesprecher.
Ach so, ja. Das war auch eine Leha.
Das war die lustige Operette. Witwe, Weltklasse-Operette. Und die Kritiken waren absolut vernichtend. Es war aber, weiß nicht, war 30 Mal ausverkauft. Und ich habe mir auch die Nachmittagsvorstellungen angeguckt. Das Durchschnittsalter war 80 des Publikums. Die Leute haben mitgesungen. Und hinterher haben wir wirklich Frauen dieser Generation die Hände geküsst. Ich schwöre, es war so. So was Schönes hätten sie schon lange nicht mehr gesehen, weil die Inszenierung war, bitte kommt nach vorne an die Rampe, frontal ins Publikum. Denn in der lustigen Witwe sind ja 6, 7 absolute Abräumernummern drin. Ja, natürlich die bekannteste, heute gehe ich zu Maxim.
Richtig mitsingen.
Dann. Die Joppi Hesters, glaube ich, auch einmal mit dem Führer einstudiert hat. Denn das war die Lieblingsoperette von Hitler.
Was haben Sie da empfunden, wenn dann, also das Publikum ist ausgerastet, die Kritik auch?
Die Kritik war vernichtend, das war aber völlig klar, weil wer so austeilt über Jahrzehnte hin wie ich,
darf nicht so
der muss wissen, da bin ich ja sozusagen wirklich mit offenem Visier nach vorne gegangen. Ich habe keine Ahnung von dem, was man heute Musiktheater nennt. Und für mich war das ein Wunschkonzert mit kleinen Textstellen zwischendurch. Aber und ich habe natürlich die wunderbare Welt der Operninszenierung kennengelernt, wo sie am ersten Probentag gesagt bekommen, wer jetzt alles probt, der dann aber an der Premiere nicht da ist, weil die Verträge so sind. Sie sehen dann auch plötzlich vier Künstler, ich vermute es aus Korea, die ihre privaten Brillen tragen, was nichts mit der Aufführung zu tun hat, aber die das einfach im Vertrag oder so drin haben. Also die Machtlosigkeit, die man da hat als Regisseur.
Ihre
oder als unerfahrene
Brillen tragen, das habe ich jetzt nicht
verstanden. Ja, die haben einfach ihre Brillen.
Sie meinen Brille.
Ja, Sie kennen auch diese Gestelle mit so Gläsern drin, wo man besser sieht.
Ja.
So. Und das mussten die, haben die nicht abgesetzt.
Ach so.
Und das war dann irgendwie Vertragsbedingungen oder dann, es wurde auch mal eine Probe abgebrochen, weil der Pauker zu nah an den Damen des Chores saß. Da war die Dezibelzahl überschritten. Und wenn der Gewerkschaftsvorsitzende im Chor singt, haben Sie keine Chance. Das sagt Ihnen auch der Intendant und der Generalmusikdirektor am ersten Tag. Vergiss es einfach.
Also Sie haben viel gelernt. Sie haben
sehr viel gelernt. Und vor allem habe ich gelernt, lass die Finger von Opernregie, tritt lieber selber auf. Habe ich jetzt gemacht mit Ariadne auf Naxos. Ja.
Wir haben aber tatsächlich, hören wir jetzt hier mit Harald Schmidt, dass Sie auch neben der Oper und der Operette noch andere musikalische Vorlieben haben.
One love, one blood. One life, you've got to do what you should. One life with each other. Sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other. Carry each other. One.
Johnny Cash haben wir gerade gehört. Einer seiner späten Hits, One.
Ja.
Das war ein Cover, hat er gecovert von U2. Sie sind, Harald Schmidt, Johnny Cash-Fan? Oder waren es?
Nee, immer noch. Gut, der ist ja schon lange gestorben. Und bei mir begann die Johnny Cash-Fanphase, indem ich mal zufällig im Fernsehen eine Übertragung gesehen habe: Johnny Cash live at San Quentin. Mhm. Das hat mich wahnsinnig.
69 war er da, in dem Gefängnis.
Und dann war die Platte natürlich in Nürtingen nicht zu kriegen. Und als ich dann mit Interrail in Schottland war, habe ich diese Platte dort gekauft und habe die dann also mit Rucksack. Und diese Johnny Cash LP nach Nürtingen transportiert, was wahrscheinlich umständlich war, aber habe ich nicht so empfunden.
Ja. Das heißt, Sie waren Cash-Fan, aber nicht Country-Fan oder ging das weiter?
Doch, es gab damals eine Sendung, die hieß der Country Express. Die lief freitags im damaligen noch Südwestfunk.
Mhm.
Und die habe ich jeden Freitag gehört, weil ich versuchte, Johnny Cash-Songs aufzunehmen. Man saß ja dann mit dem Kassettenrekorder und musste immer den Songanfang erwischen. Der fehlte dann immer. Ja? Und dadurch bin ich natürlich dann auch auf Leute wie Merle Haggard oder Willie Nelson und so gekommen. Also Country war schon was ich häufiger gehört habe.
Mussten Sie sich dafür verteidigen? Weil Country war ja eigentlich in den 70ern jetzt nicht unbedingt die Musik der...
Ja, aber das war komischerweise mit den Freunden gar kein Gesprächsthema. Also die hörten dann entweder Led Zeppelin oder Deep Purple. Aber irgendwie war das kein so ein großes Thema.
Denn ich meine, eigentlich waren Sie doch in einer anderen Szene in den 70ern. Sie haben von Peimann Theater, was Sie besucht haben, also es ist ja eigentlich eher eine ganze linke Ecke.
Ja, das Linke hat man halt so wahrgenommen,
Und Country war ja doch eher was Reaktionäres.
Ja, aber das war...
Als solches angesehen jedenfalls.
Das ist richtig, aber darüber habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Mhm. Ich habe auch dieses ganze Linke der Peimann-Zeit, also dieser Aufruf, die Zahnbehandlung von Gudrun Enslin zu unterstützen am Schwarzen Brett und so, Ich meine, unter heutigen Gesichtspunkten war ja da unfassbar was los. Also, dass der Ministerpräsident dafür sorgt, dass ein Theaterdirektor geschasst werden soll, das ist heute gar nicht mehr vorstellbar. Mhm. Das habe ich aber nur sozusagen als Teil des Programms wahrgenommen. Ja, das Entscheidende waren diese fantastischen Schauspieler Abend für Abend auf der Bühne. Da gehörte halt dieses linke Programm mit dazu, was aus Sicht von Peymann und Teilen der Truppe sicher anders wahrgenommen wurde. Aber für mich war das, ja, das war halt wie ein, es gehört halt mit dazu.
Also das heißt, politisch waren Sie indifferent oder gar nicht interessiert?
Ich bildete mir
oder?
Ein, dass ich links bin. Ich habe natürlich dann auch Bücher von Eldridge Cleaver gelesen oder von Malcolm X. Und, dann las man damals völlig andächtig Günter Wallraff, ihr da oben, wir da unten. Aber genau genommen war ich jemand, der auf die Bühne wollte und möglichst helles Scheinwerferlicht und möglichst viel Applaus. Und auf die Titelseite von Theater heute.
Sind Sie dann ja auch mal gekommen?
Ja, aber das
als 50-jähriger Nachwuchsschauspieler.
Ja, und das war, leider war es dann für Theater heute wichtiger, mich auf dem Titel zu haben, als für mich, dass ich da auf dem Titel. Aber es war trotzdem schön, weil mit der Unterschrift am Ziel. Ja, also was ja dann schon so eine kleine Thomas Bernhard-Anspielung war und so. Aber ich hätte es natürlich schöner gefunden mit 21, aber im Grunde ist es auch völlig sinnlos, sich darüber Gedanken zu machen, weil das eine ist ja so wertlos wie das andere.
Sie wollten Schauspieler werden, Sie haben die Schauspieler bewundert, die Schauspieler, Schauspielerinnen des Stuttgarter Theaters damals. Und der Wunsch, selber Schauspieler zu sein, das war jetzt nicht, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, nicht der Wunsch des Rollenwechsels, mal andere Rollen im Leben ausprobieren, sich in andere Charaktere reinzufühlen, sondern das war das Scheinwerferlicht.
Ja, und das wird, wenn Schauspieler ehrlich sind, wird Ihnen das jeder so sagen. Also mir hat Gerd Voss erzählt, er ist ja in Shanghai geboren und fuhr dann auf dem Schiff rüber und hat Nacht für Nacht an Deck oben Filme mit Edward G. Robinson gesehen. Und das war der Grund, da wollte er Schauspieler werden. Man will so sein wie ein großes Vorteil. Man will auf so einem Plakat sein. Natürlich werden Ihnen viele sagen, dass Sie auch gesellschaftlich was bewirken wollten. Also ich halte das für was man sich hinterher drauf schafft. Eigentlich heißt es, the lights on me, please.
Sagt Harald Schmidt hier im Gespräch. Die Ambition zum Schauspieler sein haben wir ja eben von gehört. Und die hat sie dann 1978 an die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart gebracht. Ja. Wissen Sie noch, womit Sie vorgesprochen haben?
Ja, Kleist, der Prinz von Homburg, Büchner, der Saint-Just aus Dantons Tod und ein Stück, das heißt Picknick im Felde von Fernando Arrabal. Das war so eine Sammlung in einem DTV-Taschenbuch damals von Stücken aus dem absurden Theater, war zum Beispiel auch die Kahle Sängerin von Ionesco drin. Und das war so eine Knallcharge, die ich da vorgesprochen habe.
Warum erinnern Sie sich da noch so gut dran? Weil Sie es immer schon mal raussuchen mussten, weil jemand Sie danach gefragt hat? Oder ist das wirklich so eingebrannt?
Nee, weil ich keines der Stücke kannte, sondern im Fernsehen Schauspieler gesehen habe, die das gespielt haben und dann versucht habe, das so zu machen. Picknick im Felde habe ich nicht gesehen. Da lief aber ein Stück in Stuttgart, Die kahle Sängerin von Ionesco. Und da dachte ich, ach, Ionesco, das ist so, geht so in, ich sag mal, clowneske Richtung. Das ist gut. Ich wusste ja schon, dass ich drei verschiedene Farben vorsprechen sollte. Und ich habe gesehen im Fernsehen, der Prinz von Homburg, nicht mit der damals legendären Inszenierung mit Bruno Ganz, sondern mit Wolfgang Arps vom Schauspielhaus Düsseldorf und aus dem Thalia Theater in Hamburg Dantons Tod und mit Christoph Banzer als Saint-Just. Und das habe ich dann mehr oder weniger so nachgespielt.
Und war da innere Bewegung irgendwie dabei? Ich meine, waren Sie aufgeregt?
Nein, ich war zum einen total davon überzeugt, dass ich angenommen werde, aber ich war nervös. Und konnte die Nervosität sozusagen in diese Dramatik legen, die es dann für die, ich habe angefangen mit dem Prinz von Homburg, in dieser Kerkerszene, die es dann halt dafür brauchte, ja, und hat dann auch funktioniert, ja.
Wenn Sie so überzeugt waren, dass Sie sowieso genommen waren, was hatten Sie sich denn erhofft, was Sie lernen?
Ja, hauptsächlich sprechen. Also das...
Haben Sie damals viel Dialekt gesprochen?
Nein, aber es war natürlich eingefärbt, ja, und... ja, wie spreche ich, um einen Theaterraum zu füllen? Und ich hatte eigentlich keine Ahnung. Für mich war es eigentlich hauptsächlich überhaupt eine Verbindung zum Theater zu bekommen. Also für mich war das ein großer Moment, als ich zum ersten Mal in diesem Theater in Stuttgart durch den Bühneneingang gehen durfte. Ja, Wenn ich das heute jungen Schauspielern erzähle, für die ist das Oper erzählt vom Krieg, weil die wollen natürlich alle in Serien und am liebsten Tatortkommissar werden. Aber das ist eben der Wandel im Laufe der Jahrzehnte, muss man ja mittlerweile sagen.
Was sollte denn eine Schauspielschule Schauspielern beibringen, Schauspielerinnen? Was sollten die denn da lernen?
Handwerk.
Handwerk und nicht, wie man am Ende sich durchlaviert.
Nein, nur, ich würde schon, also ganz, ganz wichtig, mindestens die Hälfte in meiner Wahrnehmung ist eine psychische Stabilität.
Also sich mit sich auseinandersetzen.
Naja, vor allem zu wissen, dass man doch in das Spielfeld von Leuten mit massiven persönlichen Defekten gerät, die das künstlerisch tarnen. Also der Schizophrene an dem Beruf ist ja, dass man sich auf der einen Seite öffnen soll und jeden Abend der Lappen hochgeht. Auf der anderen Seite muss man aber mit unglaublich vielen persönlichen Anfeindungen, Demütigungen, Enttäuschung und so weiter umgehen. Und das in Einklang zu bringen, halte ich für eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Ja? Also, dass sie die Rollen nicht spielen, die sich erhoffen, dass ein Regisseur mit ihnen arbeiten muss, weil das Theater das so will und sie nicht will. Dass sie irgendeinen Psycho Ende 20 als Regisseur erwischen, der gerade gehypt wird.
Waren das die Gründe, warum Sie letztendlich nicht beim Theater geblieben sind? Sie hatten ja gleich ein Engagement in Augsburg.
Ja, ich traf aber gerade gleich auf einen Oberspielleiter. Die Formulierung gab es damals noch, der dagegen war, dass ich überhaupt engagiert wurde.
Ach so.
Der Intendant hat mich engagiert, da war er nicht dabei. Das war aber eine Situation, wo friss oder stirb. Ja, das habe ich dann einfach erkannt. Und dann wurde ich eben der Kantinenkomiker, der alle in der Kantine parodiert hat mit großem Erfolg. Und die Haupteinsatz war dann, den Oberspielleiter vom Theater wegzukriegen.
Und ist das gelungen?
Ja, das ist eine wichtige Erfahrung, wenn Sie als Anfänger es schaffen, die Stimmung im Ensemble so zu machen, weil er hat natürlich andere auch so behandelt. Und da erleben Sie auch, was Solidarität geht auf einer Ensembleversammlung. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr vorsichtig, wenn ich höre, dass Schauspieler politisch so wach sind. In der Kantine ist immer Revolution. Ja, und dann geht es hoch in die Ensembleversammlung und dann wird abgestimmt mit Handzeichen und plötzlich, ich muss eine Miete zahlen, ich habe die Kinder gerade eingeschult, du weißt, meine zweite Scheidung hat mich fast ruiniert. Verstehe ich alles, ja, aber also ich würde mal sagen, was Revolution angeht, droht von unserem deutschsprachigen Theatersystem keine Gefahr.
Zuschriften von Schauspielerinnen, Schauspielern, die das anders einschätzen.
Ja, aber,
bitte an uns.
Ja, aber das wird eine schöne Extrasendung, weil je nachdem, vielleicht kennt man die Damen und Herren. Und da kann man das ja vielleicht sogar mit Fallbeispielen belegen. Aber das wird eigentlich jeder.
Gespräch@deutschlandfunkkultur.de.
Das wird jeder, der klar bei Verstand ist, wird das bestätigen.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
2 Stunden im Gespräch am Neujahrsmorgen mit Harald Schmidt. Es gibt ja Podcast-Formate im Netz, da wird endlos gesprochen. 4 Stunden, 8 Stunden. Wie finden Sie das so? Quatschen ohne Zeitmarke?
Ich habe noch nie einen Podcast gehört. Ich weiß ehrlich gar nicht, wie das technisch
Sie
geht.
Sie haben noch nie einen Podcast
gehört? Ich habe noch nie einen Podcast gehört. Ich wüsste nicht, was ich da hören soll. Ich meine, ich schalte mein Autoradio ein, was festgerostet ist auf Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Ist
das
nicht Honig ums Maul, ist so. Ich wüsste nicht, was ich in einem Podcast, wahrscheinlich entgehen mir große Geister mit phänomenalen Aussagen, ich wüsste nicht, was ich dort mir anhören sollte. Und wenn ich etwas im Radio nicht höre, dann habe ich es nicht gehört.
Eigentlich machen Sie doch etwas Ähnliches mit Ihrer Videokolumne. Also Sie sprechen die Leute direkt an. Der Podcast spricht jeden Einzelnen an, zeitlich völlig unabhängig. Sie machen sich, uns freut das durchaus, vom Radio abhängig.
Ja, das reicht mir ja aber an Informationen. Ich mache ja auch die Videokolumne in erster Linie für mich, weil das ein Riesenspaß ist. Und es ist zwischen 3 und 5 Minuten. Ja, und da ist sehr oft auch die Sache, dass ich sage, heute ist es inhaltlich ein bisschen sehr dünne. Schauen wir mal, dass es in einer Location stattfindet, die so eine gewisse Aufmerksamkeit hervorruft. Also bin ich ja sehr, sehr, sehr ehrlich mir selbst gegenüber. Ich habe auch schon Anfragen gekriegt. Ich soll mit irgendwelchen, waren großkalibrige Namen, gemeinsam den Podcast machen. So sage ich, nee, ich weiß gar nicht, was es ist. Ich wüsste auch nicht, was ich da sagen soll. Ja? Also die Form ist ja für mich ganz wichtig. Sowas wie jetzt, wo das in Takes ist und wo das auf 2 Stunden begrenzt ist. Aber jetzt einen Podcast, also das ist nichts für mich.
Okay, gut, das überrascht mich.
Warum überrascht Sie das?
Weil ich dachte, Sie gehen mit der Technik. Bin Nein, ich wirklich, also ich bin, so sind...
Ich kann ja SMS, Ich kann eine E-Mail und WhatsApp. Und damit ist Schluss. Und ich brauche es auch nicht. Also ich gehe ja sehr geschmeidig durch den Alltag. Ich wüsste nicht, wo ich jetzt digital irrsinnig aufrüsten müsste. Ich freue mich ja auch, wenn ich sehe, wie die ganzen Mover, Shaker und Top-Entscheider ihr Handy beim Flugzeug drauflegen. Ich lege natürlich einen schönen Papierzettel da drauf. Ja? Und so ist es mit allem. Gut, was ich auch noch mache, ist ein Hotel online buchen, aber damit hat sich's.
Also da haben wir jetzt doch eine ganze Menge gelernt von der Art, wie Harald Schmidt mit der Zeit geht. Oder wie man vielleicht gar nicht so mit der Zeit gehen muss.
Man muss Leute dann um sich haben, die das können. Das ist ganz wichtig. Ja. Und ich bin natürlich auch jederzeit bereit zu sagen, dass wir in Deutschland aufpassen müssen, dass wir nicht den Anschluss ans digitale Zeitalter und dass wir Breitband und so, die Begriffe kenne ich schon. Ja. Aber dafür haben wir ja die Arbeitsebene, die das dann verwirklicht, oder?
Ja, genau, da haben wir die Arbeitsebene für. Von Harald Schmidt wollte ich jetzt erfahren, wie denn der Weg vom Kantinenschauspieler zu Mr. Late Night eigentlich vonstatten ging. Ich glaube, nachdem Sie dort vom Augsburger Theater die Leute vertrieben haben, sind Sie dann selbst gegangen, weil im Theater hatten Sie eigentlich nichts zu suchen. Sie wollten ins Kabarett.
Ja, ich habe mich dann zwischenzeitlich sogar an der Hamburger Journalistenschule beworben, an der Henry-Nann-Schule. Bin auch unter die letzten 50 gekommen, aber dann nicht genommen worden. Und dann kam ich durch Vermittlung von meinem Kollegen Michael Quatz, den ich von der Schauspielschule in Stuttgart her kannte, ans Düsseldorfer Komödien, was ein Riesenschritt war für mich damals.
Legendär auch.
Legendäre Kabarett mit Lore Lorenz, ja.
Sie hatten vorher, glaube ich, gesagt, politisch würden Sie sich jetzt als links einschätzen, aber Sie sind nicht aus politischem Impetus ins Kabarett gegangen.
Nein, nein, nein. Sondern
Sie hatten keine Mission, die Sie irgendwie loswerden
wollten. Ja, doch, die
wollten.
Mission ist schön gelassen bleiben. Und alles mal eine Stufe entspannter sehen. Das wusste ich aber damals noch nicht. Damals dachte ich echt auch, dass das Kabarett könnte die Gesellschaft verändern. Und bis ich dann sehr
das
schnell...
Das dachten Sie schon.
Das dachte ich, aber das habe ich dann sehr schnell am Komödien festgestellt, dass man das am Komödien auch nicht glaubt. Mhm. Und dass dort auch eine gewisse Diskrepanz herrschte zwischen Alltagsleben und dem, was man auf der Bühne verkündete.
Also war dann doch vielleicht eher der Reiz, der Tabubruch, den man eher am Kabarett...
Nö, Tabubruch fand da eigentlich gar nicht statt. Also das
Komödien, das war auch nicht das, was Sie jetzt irgendwie wollten.
Nee, das Komödien war ja eher darauf stolz, dass man so literarisch war. Mhm. Man lernte schon unglaublich interessante Leute kennen, aber natürlich dieser permanente Zwiespalt, wie kriegen wir jeden Abend die Bude voll und wo sind wir sozusagen politisch... Mhm. Damals war ja noch ein klares Feindbild Franz Josef Strauß. Ja, also wir reden hier über die Steinzeit.
Da konnte man sich ja auch wunderbar dran abarbeiten. Wann kam bei Ihnen eigentlich dann der Schritt weiter? Also dieses, was ich eben mit dem Tabubruch, da war überhaupt noch nicht mein Thema. Und Ihr Lebensthema wäre mal schön gelassen sein. Da kam ja dazwischen noch was ganz anderes, nämlich dieses Dirty Harry.
Ja, aber Dirty Harry war ja im Grunde einfach das zufällige Erfinden einer Marke.
Von Ihnen erfunden?
Von mir. Es war ein Interview mit Ildiko von Kürti, die damals für den Stern ein Interview mit mir machte zum Start der Show.
Ja? Das war die Harald-Schmidt-Show.
Das war die Harald-Schmidt-Show. Und da
95 war das schon, ne?
So, da sagte ich plötzlich Dirty Harry, was ja schon nicht besonders originell war, weil es ja schon sich auf diese Dirty Harry-Reihe mit Clint Eastwood bezog. Umso schöner ist es für mich, dass es heute immer noch ausgegraben wird von Vertretern der freien Presse. Harry ist wieder dirty. Also das sind nun 200 Jahre her.
Waren Bitte? Sie jemals dirty? Also wollten Sie dirty sein?
Naja, das ist die Frage, wie man dirty definiert. Ich wollte niemals juristischen Ärger, das ist ganz klar. Aber natürlich war der Vorbild Monty Python. Und ich hatte eine Nummer im Programm, die hieß Migräne Man. Das war Migräne Man, dem war es permanent schlecht. Der ging in die Bäckerei, kriegte eine Migräne und kotzte über die Brote. Die habe ich aber hauptsächlich gemacht, weil ich den technischen Gag machen wollte. Man hat so einen Schlauch im Ärmel, den man so ranhält. Und dann schießt da eben die Brühe, die der Requisiteur oder in dem Fall die großartige Requisiteurin vorbereitet hat, über alles. Da war der Brand geboren, Ekel-TV.
Ja.
Ja? Was Sie nicht verbergen können, müssen Sie ausstellen. Ja? Es ist ja unbezahlbar, eine Marke zu sein. Ob Sie dann mit der Marke umgehen können, das ist Ihr Problem.
Sie haben da Polenwitze gemacht, Sie haben alles Frauenwitze rauf und runter. Man könnte sie ja auch moralisch angehen.
Wer definiert Moral? Mhm. Also Moral ist eine ganz, ganz wackelige Nummer. Mhm. Die gab es zu allen Zeiten. Und die wechselt auch sehr schnell. Ich bin immer für einen ganz klaren rechtlichen Rahmen, in dem möglichst wenig Leute umfallen können. wenn das jemand moralisch zweifelhaft findet, habe ich überhaupt kein Problem. Für mich ist immer die Frage, kann juristisch so dagegen vorgegangen werden, dass der Sender sagt, wir lassen es bleiben. Alles andere ist eine Definitionsfrage. Wo ist die Moral der katholischen Kirche? Wo ist die Moral der Linkspartei? Wo ist die Moral von Fridays for Future? Also
aber die Frage ist doch,
Zeitgeist.
Was, wenn man Ekel-TV macht beispielsweise und da auch Spaß dran hat, ist dann der Spaß der Inhalt oder will man gegen, was weiß ich, gespritztes Obst? Keine Ahnung.
Nee, das war in dem Fall, hätte ich mir sogar, da hätte ich ja auch im Repertoire gehabt, die so dümmliche Ausrede, dass sie wirklich dem Letzten auffallen muss. Wir wollten das Thema Migräne in den öffentlichen Fokus rücken. Was natürlich Quatsch ist. Ich will in der Bäckerei über diese Brötchen kotzen. Ja, und mir ist ja in 20 Jahren Late Night juristisch nie etwas passiert.
Also da sind Sie am meisten stolz drauf, glaube ich.
Ja, weil das ist der Profijob.
Ja.
Über die Stränge zu schlagen und dann wo anrufen zu müssen und sagen, bitte Winsel, Winsel, helf mir, dann ist es vorbei, dann ist es aus, dann ist die Coolness weg.
Jeden Tag haben Sie eine Show gemacht. Wie stressig war das?
Gar nicht, weil das ist ja so wie jetzt. Ich gehe hin und dann hatten wir eine Autorenkonferenz jeden Morgen um 10 und das heißt, die Autoren mussten sich erstmal meinen 2- bis 3-stündigen Monolog anhören, was so alles los war. Das ging ja von dem, was ich im Fernsehen gesehen habe, bis dem, was ich in der Zeitung gelesen hatte, bis dem, was ich irgendwo auf dem Parkplatz gesehen habe. Dann bereiteten die Autoren die Sendung vor. Manuel Andrack machte die Probe, die guckte ich mir auf Monitor in meinem Büro an, sah, was funktioniert, was nicht funktioniert oder wozu ich dann auch in der Sendung schon keine Lust mehr hatte. Und dann haben wir die Sendung aufgezeichnet.
Manuel Andrack haben Sie erwähnt. Ja. Musik kam immer von Helmut Zerlett.
Helmut Zerlett, ja.
Und Nathalie, Madame Nathalie.
Ja. Unsere französische Entdeckung.
Diese Begleiter, hatten die eigentlich den gleichen Humorbegriff oder stritt man sich da auch manchmal?
Nee, die Stimmung bei uns war extremst entspannt, weil wir natürlich, wir hatten so eine Wagenburg-Mentalität. Ja, wir sind eine Mischung aus Vatikan, Burgtheater und ich sag mal Real Madrid. Das wurde von mir, ich glaube nicht formuliert, aber ausgestrahlt. Und das Tolle war ja bei uns trat ja auch der Buchhalter mit Gitarre auf. Oder der Elektriker spielte Sketche. Also das heißt, ich entdeckte irgendwie am Kaffeeautomaten, dass einer was kann. Da habe ich gesagt, mach's doch abends in der Show.
Hatten Sie dann die Angst, dass sich da jemand lächerlich macht?
Nee, die konnten das ja. Also die Leute waren schon bei der Harald-Schmidt-Show mit einem ganz klaren Chef.
Ihr erster kongenialer Partner war Herbert
Feuerstein.
Schmiteinander, ein unglaubliches Chaos, fand ich immer diese Sendung. Da prasselt etwas auf einen ein, was man, ich glaube, bis dahin so nicht gesehen hatte.
Ja, und auch die prägendste Sendung, muss man sagen.
Ja. Also ohne, Sie werden heute noch drauf angesprochen, also nicht nur von mir.
Nee, also im Verhältnis werde ich viel häufiger als Miteinander als auf meine Late-Night-Show angesprochen. Da fing RTL gerade an, das muss man sich mal klar machen. Ja. Und ich höre es am häufigsten in Verbindung mit dem Satz, damals durfte ich aufbleiben. Ja, das sind Leute, die heute Mitte 40 sind, die waren damals so Pubertät. Und da knallte das voll rein. Und es waren ja, muss man sagen, nur 50 Sendungen, ja? Die Sendung gab es ja nur 3 Jahre im dritten Programm.
Wahnsinnig im Kopf geblieben, das stimmt, im allgemeinen Gedächtnis. Ja. Aber wenn man dann das ins Publikum, der Schwenk ins Publikum, das war ja ein sehr biederes Publikum.
Ja, Ventilfunktion. Ventilfunktion. Ich glaube, dass wir sehr damals auf den Schulhöfen stattgefunden haben. Zum Beispiel Feuerstein als, ich glaube, das hieß die Brillenputzratte, machte also dieses Geräusch, dass er das Brillenglas richtig putzt. Und da ist mir, also kürzlich auf dem Frankfurter Flughafen steht jemand vor mir auf der Rolltreppe und macht
tatsächlich,
ja, klar,
sowas passiert.
Ein Pilot. Und da sage ich, guck mal, das zeigt, Qualität setzt sich über viele Jahre hindurch. Ja.
Wir wollen einen Ausflug machen in eine andere Zeit Ihres Lebens mit folgender Musik. Kaum erklingt Johann Sebastian Bach hier im Studio, ist gleich eine ganz andere Stimmung.
Ja, und natürlich ein fantastisches Präludium, Es-Dur, mit der fast noch berühmteren Fuge dann im Anschluss.
Gunther Martin Götzsche war das.
Der hat gespielt. Mhm. Für mich nicht zu schaffen auf der Orgel. Ein tolles Stück für einen Kirchenmusiker. Keine Schwierigkeit, für mich nicht zu schaffen.
Also ich habe ja gesagt, ich will einen Stimmungswechsel von dem Ekel-TV. Ja. Sind wir jetzt nämlich tatsächlich, Sie sagen jetzt, andere sind Kirchenmusiker, aber Sie waren ja eine Zeit lang in Ihrem Leben auch mal ein Kirchenmusiker.
Ja, Hilfskirchenmusiker.
Ja. Also Sie spielen Orgel.
Nicht mehr, aber ich spielte Orgel. Ich war 10 Jahre lang jeden Sonntag 3 Gottesdienste gespielt.
Warum?
Ehrgeiz. Mein Klavierlehrer war evangelischer Kirchenmusikdirektor, Herr Lehmann. Und er fragte mich eines Tages, ob ich nicht auch Orgel spielen möchte. Sag ich, ja, gut. Und die Bedingung, dass ich auf der Orgel üben darf, war, dass ich sonntags im Gottesdienst spiele. Mhm. Es war eigentlich schon eine Form von solistischer Tätigkeit. Man war nicht in der Gruppe der Ministranten am Altar, sondern man saß oben, solistisch. Und ich war aber sehr schlecht, ich war sehr nervös, sehr falsch gespielt.
Ja. Aber jahrelang, Sie haben das jahrelang.
Jahrelang, ja. Und sogar die sogenannte C-Prüfung gemacht, also die eigentlich nur von den allen Ehrgeizigsten und Beflissensten gemacht wird.
Also sind Sie eigentlich ein sehr ehrgeiziger Typ, haben Sie, glaube ich, immer gesagt. Ja.
Ja.
Also mit Kirche und mit Glauben hatte das gar nichts
doch,
zu tun?
Doch, auch. Aber natürlich lernte ich auch die Kirche backstage kennen.
Ja.
Und ich habe ja meinen Zivildienst auch im katholischen Pfarrbüro gemacht. Und da lernte ich die Kirche noch backstageiger kennen, hat aber nicht dazu geführt, dass ich vom Glauben abgefallen bin.
Sie sind noch in der Kirche.
Ich bin noch in der Kirche, ja. Mhm. Ja. Und jetzt, wo es mit der katholischen Kirche doch stramm abwärts geht in Deutschland, bin ich mal gespannt, wie das endet.
Ja, das können, da können Sie ja auch etwas für tun. Engagieren Sie sich in der katholischen Kirche?
Nein. Was sollte ich? Soll ich mich vor auf den
Laien. Können ja was tun.
Ja, also Laien am Altar, das ist ja dann doch, das schmerzt mich.
Gut. Kirchenmusiker sind Sie eben auch nicht mehr. Sie sagen gerade, also es war auf der einen Seite das solistische Tun, was Sie und der Ehrgeiz, der Sie getrieben hat, aber eben auch der Glaube. Also das heißt, der Gottesdienst, also so ein Gottesdienstablauf, da hat nicht der junge Harald Schmidt rebelliert gegen die Konvention?
Nein, ich habe nie rebelliert. Ich wollte das System nie verändern. Ich wollte im System an die Spitze.
Das ist bis heute so und haben Sie es geschafft?
Ich finde ja. Sie können ja auch nur was bewirken, wenn Sie im System drin sind.
Jetzt sind wir von der Kirche und dem Glauben ganz schnell doch ins Politische abgerutscht.
Das ist aber wichtig, denn unser aktueller Papst kommt ja aus Argentinien. Und natürlich ist das eine andere Prägung als Professor Ratzinger, der sein Leben in der Wissenschaft, der Forschung und dem Dialog mit dem Herrn verbracht hat.
Was ist dem Katholiken Harald Schmidt lieber?
Beide. Ich bin ja der Meinung, es ist immer der richtige Papst. Johannes Paul II. War zu seiner Zeit richtig. Ich darf den von uns gegangenen Peter Scholl Latour zitieren. Johannes Paul II. Hat mehr zum Zusammenbruch des Ostblocks getan als jeder andere. So, und dann hatten wir den superintellektuellen Ratzinger.
Und das war eine besonders intellektuelle Zeit?
Das war einfach sozusagen der aktuellste Text, den er vortrug, kam von 1500. Ja? Mhm. Und ich fand auch toll, die ganzen Schuhe, die ganzen Mützen, die er wieder ausgegraben hat, alle theologisch extremst fundiert. Warum? Und jetzt haben wir den Papst, der mich anfangs ein bisschen irritiert hat mit den Bequemschuhen und Car to go. Aber dann habe ich schnell kapiert, wir sehen die Situation der katholischen Kirche, für die sie überhaupt noch interessiert, zu sehr aus deutscher Sicht in Ländern, in denen die Leute, ich sag mal, mehr oder weniger ums Überleben kämpfen. Südamerika, Afrika, Philippinen und so weiter. Ja. Da hat so eine Kirche eine ganz andere Bedeutung. Und da ist dieser Papst, glaube ich, schon der Richtige. Aber es gibt Milliarden von Argumenten gegen den Papst, aber deswegen bin ich ja noch in der Kirche.
Harald Schmidt hier im Gespräch. Presley, I got a feeling in my body. Auch ein Wunschtitel von Harald Schmidt, wenn er sich hätte was wünschen können. Jedenfalls machen Sie den öfter.
Wir lassen am Schluss der Veranstaltung in Stuttgart immer spielen When My Blue Moon Turns to Gold Again von Elvis, weil das war der Titel des sogenannten Elvis Presley Memorials, was damals in Stuttgart schnell entwickelt wurde, was für mich absolut prägend war mit dem phänomenalen Peter Sattmann, der heute überhaupt nicht mehr Theater spielt, soweit ich weiß. Ja.
Denn Elvis starb in der Hauptrolle. 77?
Weiß ich, ja, sowas, ja.
Und das war mitten im Herbst, im deutschen Herbst.
Ja. Ja.
Und dann hat Stuttgart trotzdem dieses Memorial.
Das war
auf
eben
Bühne
das Großartige. Und man spielte eben auch die Gerechten von Albert Camus, wo Randale im Publikum war, weil es fuhr einfach am Schluss der Aufführung eine Straßenbahn zu Mozart-Musik vom Schlossplatz in Stuttgart nach Stammheim, wo die RAF-Gefangenen saßen. Aber das war natürlich das Großartige bei meiner Zeit. Die großen Erfolge waren Liebesliederabende. Da standen haben die Leute vor dem Theater übernachtet, um Karten zu kriegen. Ja? Und es gab das Elvis Presley Memorial und es gab das Käthchen von Heilbronn und beide Teile Faust. Aber es gab natürlich auch diese politische Sache. Aber das ganze Polit-Engagement an einem Theater ist sinnlos, wenn nicht erstklassige Qualität auf der Bühne stattfindet. Ja. Weil sonst kann ich wirklich ein Buch lesen oder mir Interviews von Politikern anschauen.
Und meine eigene Interpretation machen. Sie sind in das Memorial mehrmals gegangen, weil sie so begeistert waren.
Ich wäre noch öfter gegangen, aber ich habe keine Karten gekriegt. Es war immer ausverkauft.
Man hat dann am Stuttgarter Theater 2008 den Deutschen Herbst nochmal mit einer Reihe gewürdigt beziehungsweise sich Gedanken darüber gemacht. Und Sie haben, das Ganze stand unter RAF, hatte Bezug dazu, sollte Bezug haben, was die Einzelnen auf die Bühne brachten. Und Sie waren einer aus dieser Reihe, Sie haben Elvis lebt und Schmidt kann es beweisen.
Das war in weiten Teilen die Vorlage, die ich damals gesehen habe mit Peter Sattmann und ich war dann der Konferencier, also in der Sattmann-Rolle. Ja, aber das war dann eben auf meine Art, aber das, also wie Sattmann das damals gemacht hat, das können Sie heute noch Leute fragen, die es gesehen haben. Das und der Truffaldino von ihm im Diener zweier Herren.
Bleiben wir nochmal ganz kurz bei dieser Elvis-Geschichte. Wie ist denn das in so einer Stammheim-Reihe angekommen?
Gut, weil das war ja parallel. Sie müssen sich vorstellen, es war die Trauerfeier von Hans-Martin Schleyer in der Eberhardskirche, das ist 500 Meter Luftlinie entfernt. Auch wenn Sie sich das heute angucken, das sieht man in diesem Film Der deutsche Herbst, wie da Sicherheitsmaßnahmen damals aussahen. Da gingen zwei Polizisten, die hatten so Gewehre am Lederriemen über der Schulter hängen. Ja, es gab ja diese Sache mit, was weiß ich, zugeschweißten Kanaldeckeln und Scharfschützen auf dem Dach, wie man das heute bei normalen Politikerbesuchen kennt. Das gab es ja damals in dem Maße nicht. Und das fand eben alles im Grunde, ich sag mal, in der Bannmeile des Landtags von Baden-Württemberg statt. Also es war nun schon eine sehr, sehr, sehr prägende und prägnante Zeit.
Prägend auch für Sie?
Ja, weil man war ja permanent damit beschäftigt. Ja, dann kam die Landshut-Entführung. Ja, die Entführung, der Mord an Hans-Martin Schleyer habe ich ja schon erwähnt. Jürgen Ponto, die Schauspielerin Edith Herdegen, die eine Protagonistin in Stuttgart war. Ich weiß nicht mehr das verwandtschaftliche Verhältnis, aber ich kann mich noch erinnern, wie sie auf der Trauerfeier für Jürgen Ponto dann ein Gedicht gesprochen hat und so. Also da hing alles mit allem zusammen. Und aus heutiger Sicht ist, man hat ja teilweise doch das Gefühl, der Staat kippt. Wenn man auch dann Interviews mit Helmut Schmidt gelesen hat oder so, Jürgen Wischnewski, das war schon eine Situation, die man ja in der Form noch nicht erlebt hatte.
Wenn wir heute darüber reden, dass wir reden nicht darüber, dass unser Staat kippt, aber wir sagen ja, die Demokratie ist in Gefahr. Wenn Sie das mit so einem Gedanken verknüpfen, den Sie eben, also mit so einer Erinnerung, sind Sie ängstlich um die Situation?
Nein.
Heutzutage?
Nein. Bei mir ist es ganz klar, ich setze natürlich voraus, dass die Institutionen funktionieren. Mhm. Ja? Wenn der Satz, ich hole die Polizei, keine Wirkung mehr hat, dann kritisch.
Das sind ja jetzt die Umfragen, die mit
Ergebnissen... Ja, aber da bin ich sehr vorsichtig, weil das ist stimmungsabhängig, da wird auch vieles miteinander vermischt. Ja? Damals gab es ja im Grunde dieses Thema RAF und das fand in der Tagesschau dann statt. Heutzutage ist ja unglaublich viel permanent los. Also eine Sache wie, ich sag mal, die toten Flüchtlinge, die jetzt in England gefunden wurden, ja, das war ja schon gar nicht mehr unter den Top-Meldungen. Also der Gewöhnungsfaktor ist ja ganz enorm.
Macht Ihnen sowas nicht Angst?
Ich gehe damit um. Was würde es bringen, wenn mir das Angst machen würde? Sie sind ja irgendwelchen Situationen auch ausgesetzt, auf die es einfach keine Vorbereitung und vor denen es keinen Schutz gibt. Und ich nehme das zur Kenntnis, aber ich versuche mich davon nicht allzu sehr beeinflussen zu lassen.
nicht allzu sehr beeinflussen zu lassen? Gibt es Themen, wo Sie sagen, das gehört nicht in meine Verwurstungsmaschine?
Natürlich, das ist ganz klar das Thema Holocaust. Das wird nicht mal in Ansätzen tangiert. Ja. Ich mache auch keine Witze über Israel, weil ich davon ausgehen muss, dass das im Rahmen der Social-Media-Hysterie sofort in irgendeine Ecke von Antisemitismus gestellt wird und so. Also halte ich mich komplett davon fern.
Sie, der sich ja selber aus den Social Media etwas fernhält.
Ich halte mich nicht fern, ich bin nicht dabei.
Harald Schmidt, der sich selbst als Kassengift bezeichnet, des Öffentlich-Rechtlichen?
Überall. Gab es kaum Sender, wo ich nicht rausgeflogen bin.
Na, hier haben Sie noch ein paar Minuten, auf jeden Fall jetzt. Um jetzt noch mal ganz kurz einen ganz anderen, ganz ernsten Schwenk zu machen. Sie sind seit 10 Jahren, engagieren Sie sich in der Deutschen Depressionshilfe.
Ja.
Warum?
Weil ich dachte, falls mich selber erwischt, brauche ich direkten Zugang zu Top-Ärzten. Also docke ich mich da mal an. Mhm. Schockiert diese Ehrlichkeit,
ja,
oder? Die sage ich aber auch zur Begründung der Moderation des Kongresses im Leipziger Gewandhaus, was ich jede 2 Jahre seit 10 Jahren mache. Mhm. Die Leute können mit einer direkten, ehrlichen Ansage unglaublich gut umgehen. Ja? Das ist einfach so. Und die Stimmung im Gewandhaus ist jedes Mal fantastisch. Ich höre oft den Satz, wenn du nicht da wärst, hätte ich gar nichts mehr zu lachen.
Ja,
genau. So schön.
Aber Depressionen nehmen Sie ernst?
Ja, sollte man sehr ernst nehmen und ist schwieriger als ich dachte, habe ich gelernt, überhaupt einen Arzt zu finden, der das richtig diagnostiziert und dann in die Therapie zu kommen. Also ist allerdings habe ich auch von einem Experten bei der letzten Veranstaltung gehört, langsam müssen wir auch mal erklären, was alles keine Depression ist. Mhm. Ja, also es ist, glaube ich, auch ein bisschen inflationiert, wird vermischt mit Burnout oder einfach ein Heulkrampf kriegen, weil man keinen Parkplatz findet. Und da versuche ich ja ein bisschen Öffentlichkeit herzustellen.
Und das können Sie ja.
Ja, geht
Öffentlichkeit herstellen. Sie haben eben was ganz Interessantes gesagt, also so mit der Ehrlichkeit und dass man da am besten mit landet und dass die Leute damit schon, das Publikum schon damit umgehen können mit so einem flapsigen Spruch, wo ich mir gleich die, alles gefriert.
Wirklich?
Vielleicht trauen wir unserem Publikum oft zu wenig zu?
Das bin ich hundertprozentig. Das war ein Satz, den Feuerstein schon gesagt hat. Feuerstein hat 2 zentrale Sätze gesagt. Der erste ist, ihn und mich verbindet der Hass auf die Menschheit und die Liebe zum Publikum. Ja? Und der zweite Satz war, das Publikum lechzt danach, überfordert zu werden. Und das ist meiner Meinung nach, wenn ich so viel Angst wäre bei den Machern, wäre das alles viel besser. Aber die meisten Leute gehen eben auf Sicherheit und haben Angst, ich weiß nicht vor was. Und deswegen sieht halt der Unterhaltungsbetrieb so aus, wie er aussieht. Aber es gibt schon Nischen, wo man anderes wagen kann.
Ist das auch so eine Nische, die Sie betreiben, wenn Sie sagen, auf dieser Daily, in dieser Daily-Kolumne, wenn um 15.25 Uhr, was weiß ich, Kevin Kühnert irgendwas sagt, dann habe ich das um 15.30 Uhr drin.
Ja.
Das ist doch eine Watsche. Das heißt so, du Wicht, da brauche ich keine 3 Minuten, dann habe ich das irgendwie kommentiert.
Na gut, auf diese, das ist ja jetzt kein ausgearbeiteter Text, der Habermas Konkurrenz macht, ja, sondern es ist, das lebt von der Schnelligkeit. Und das ist schon toll. Und ganz ehrlich, das ist auch wieder natürlich eine Eitelkeit. Ich will natürlich, dass es auf Spiegel Online stattfindet.
Mhm.
Ja, das soll nicht irgendwo bei Pussycat mit, egal wie viel Geld es da gäbe oder Follow oder was weiß ich. Das ist natürlich toll, wenn ich mein Bild sehe zwischen den großen Welterklärern, die sonst noch beim Spiegel beschäftigt werden. Also ich habe mich da schon irgendwie gut reingemunkelt. Ja.
Sie haben da auch was ganz anderes. Wir hatten ja angefangen, die ganze Sendung, mit der Stuttgarter Reihe, die jetzt so alle 8 Wochen.
Ja.
Im Januar sind Sie da auch wieder. Da sind Sie 1 Stunde lang, glaube ich, erstmal alleine auf der Bühne und dann bekommen Sie einen Gast.
Genau.
Sie haben zum Beispiel Winfried Kretschmann da gehabt.
Ja.
Das ist das Gegenteil von Schnelligkeit.
Ja.
Wie halten Sie sowas aus dann?
Ja, das weiß ich ja. Winfried Kretschmann hat sein Timing. Als ich ihn angekündigt habe, das Publikum wusste nicht, dass er kommt, rockstarartiger Beifall.
Mhm.
Die Leute waren wirklich von den Stühlen. Und er hat sein Timing und auf das stelle ich mich dann ein. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Das Problem würde er anfassen, wenn Winfried Kretschmann jetzt anfangen würde, sozusagen auf zappelig und Schnellmärker oder sowas zu machen. Sondern er ist Winfried Kretschmann und das ist ein riesiger Erfolg.
Und Ihr Erfolg ist, sich immer bequem in die Situation zu begeben, ich beobachte, die anderen machen und ich kommentiere dann.
Genau. Ich bin wirklich auf der Beobachterposition und im Grunde ohne zu werten und ohne sich auf irgendeine Seite zu schlagen.
Ohne zu werten, das finde ich interessant. Ich glaube, die Leute fühlen sich schon bewertet.
Werten im Sinn von, dass ich einen Witz drüber mache, aber ich sage nicht, wir müssen jetzt alle das Auto abschaffen oder wir müssen alle ein Elektroauto fahren oder wie, sondern egal, wenn Deutschland beschließt, nur noch Elektroautos zu fahren, dann ist das mein Thema. Aber ob das macht oder wie, habe ich keinen Einfluss, ich kann es nicht beurteilen und in letzter Konsequenz werde ich es ja merken.
Wir hatten eben das Stichwort bequem, noch bequemer. Haben Sie es bei der folgenden Musik und ich glaube, wir können sie nicht entlassen, ohne das Bild damit abzurunden. Das war James Last und das war das Traumschiff. Wir sehen sie quasi über die, was weiß ich, Weltmeere.
Heute Abend. Also 1. Naja. Januar. 1. Ach, Januar ist Traumschiff. Ja.
Wo denn?
Weiß ich nicht, welche Folge das heute Abend ist.
Warum spielen Sie im Traumschiff? Sagen Sie es nochmal kurz und knapp.
Wegen der Reisen und früher wegen des seligen Wolfgang Rademann, der eine Legende war als Produzent und jemand, von dem ich auch nochmal viel gelernt habe. Und ja, das ist der Grund. Die schönen Reisen.
Und Rosamunde Pilcher? Den auch, Film vor ein paar Wochen?
Auch fantastisch. Dreharbeiten in Cornwall, extrem professionelles Team, perfekt organisiert. Ein Traumhotel, in dem ich da wohne.
Also macht eigentlich alle neidisch.
Ja, das ist wirklich, es fängt schon an mit der Bahnfahrt von London nach Cornwall. Schon das ist eine Reise durch Pilcherland.
Wahrscheinlich ist es arrogant, wenn ich sage, warum spielen Sie in solchen
Nein.
Dingen
das
ohne
ist nicht arrogant. Ich kann Ihnen da sagen, was mir die frühere Programmdirektorin des WDR gesagt hat in so einem Fall. Also erstmal den genialen Satz, wir hätten gerne Superstar, aber ohne Bohlen. Was also ist, wir hätten gerne Bayern München ohne Lewandowski. Und der zweite Satz ist von jemand, der also nur in Museen rennt und schwer Kulturdünkel hat, privat. Damit wird das alles gerechtfertigt. Wir haben kein Recht, unser Publikum zu bevormunden. Also die tiefe Solidarität mit dem kleinen Mann, der mittlerweile nicht mehr auf der Straße ist, sondern im Urlaub, da habe ich eigentlich das komplette Reservoir an Verdrängungen und Deformation professionell im Angebot, das ich auf Wunsch gerne aufsagen kann.
Und solange genießen Sie die Reisen?
Also erst solange man vor allem in diese Länder noch kann, es werden täglich weniger. Also wir waren jetzt, letztes Mal haben wir in Acapulco gedreht, da ist schon viel Panzerwagen vor den Fischrestaurants. Wir waren kaum vom Schiff, war schon eine Schießerei. Ja, das ist
findet
ja
natürlich aber nicht statt.
Nein.
Paradies.
Die Festlegung beim Traumschiff ist, wir erzählen ein modernes Märchen.
Ich dachte jetzt, Sie wollten anspielen auf Fridays for Future, solange Kreuzfahrtschiffe
ja,
überhaupt
nicht. Ja, es ist ein großes
können.
Thema für die Reedereien, aber die sind ja nicht naiv. Es wird natürlich daran gearbeitet, das zu verbessern. Das ist ganz klar. Ja, nur es geht nicht von heute auf morgen. Ich habe gehört, wenn man die Schiffe also mit Elektroantrieb fahren würde, es gibt dafür, ich glaube weltweit 29, bin bei den Zahlen jetzt nicht ganz sicher, aber das Verhältnis stimmt, 29 Ladestationen und 18 davon stehen in Kalifornien.
Ja, jetzt haben wir hier den Pressesprecher der Kreuzfahrtschiffe.
Es ist ein Wachstumsmarkt, der noch dramatisch ansteigen wird. Babyboomer, die in Rente gehen. Und ich war gerade auf der Europa 2 unterwegs von Teneriffa nach Miami. Wunderbare Reise, voll mit Leuten, deren Standardsatz war, Gott sei Dank habe ich meine Firma rechtzeitig verkauft. Das ist die Klientel, an denen die SPD-Spitze, die im Amt war, als wir die Sendung aufgezeichnet haben, muss ich sagen, ran will. Ja, sie sind auf unseren Schiffen.
Sind das wenigstens Diskussionen, die Sie zu Hause mit Ihren Kindern irgendwann führen müssen?
Nee, meine Kinder sind für Kreta und ich sage dann, ich auch, welche unserer Urlaubsflugreisen streichen wir in diesem Jahr? Damit wird die Diskussion vertagt.
Da sind wir wieder bei dem gerade beginnenden Jahr 2020. Harald Schmidt war ganz zu Anfang hier zu Besuch. Dankeschön dafür.
Ich danke sehr für die Einladung, war ein großes Vergnügen und ich bleibe auch in diesem Jahr Ihr treuer Hörer.
Das freut uns
ja.
Umso mehr. Auf ein schönes 2020.
Alles Gute. Dankeschön.